Vielen Dank auch für dieses entgegengebrachte Vertrauen, euren Pastor Johann vertreten zu dürfen. Ich hoffe, dass er eine schöne Urlaubszeit mit seiner lieben Frau in Kroatien verbringen darf und wird. Und wenn er zuhören sollte, hat auch dir einen schönen guten Morgen und vielen Dank für dieses Vertrauen, für diese Möglichkeit, hier in eurer Gemeinde sein zu dürfen. Es gibt eine Sache im Leben, die tun wir sehr, sehr häufig. Und wir tun sie nicht nur häufig, wir tun sie auch sehr ungern. Und das ist Warten. Ein Großteil unseres Lebens besteht aus Warten. Wir warten auf alles Mögliche im Alltag. Zum einen warten wir auf kurzfristige Dinge. Wir warten, dass der Bus kommt. Wir warten auf einen Rückruf. Wir warten vielleicht, dass der Ehemann nach der Gemeinde endlich fertig ist mit Reden. Wir warten vielleicht auch darauf, dass die Predigt endlich vorbei ist. Wir warten auch darauf, dass das Mittagessen fertig ist. Wir warten auf Pakete von Amazon und wir warten auf E-Mails und wir erwarten möglichst kurzfristig Ergebnisse des Arztes. Wir erwarten sehr viele kurzfristige Dinge, aber wir warten auch auf langfristige Dinge. Wir warten, dass wir endlich groß werden. Wir warten, dass wir dann endlich volljährig werden und dann warten wir endlich, den Führerschein zu bekommen. Vielleicht warten wir auch, endlich wieder zurückzubekommen. Aber wir warten auch darauf, vielleicht endlich mal unser eigenes Geld zu verdienen. Dann warten wir darauf, noch mehr Geld zu verdienen. Und dann warten wir endlich darauf, den richtigen Partner zu bekommen. Hat man diesen endlich, wartet man, endlich mal Kinder zu bekommen, nachdem man geheiratet hat und darauf wieder lang gewartet hat. Hat man Kinder, wartet man endlich noch mehr Kinder zu bekommen. Hat man Kinder, wartet man, dass sie endlich aus dem Haus gehen. Aber gehen die Kinder endlich aus dem Haus, wartet man, dass sie endlich wieder zu Besuch kommen, mit den Enkeln womöglich. Wir warten, um endlich in den Dienst der Gemeinde zu kommen, endlich gesehen zu werden, endlich eine Chance zu bekommen, in der Gemeinde sich zu behaupten, in der Gemeinde voranzukommen, in der Gemeinde gesehen zu werden. Ein Großteil unseres Lebens besteht aus Warten. Ich habe eine Statistik gelesen, die besagt, dass wir in einem durchschnittlich langen Leben ein Jahr Lebenszeit netto mit reinem Warten verbringen. Netto ein Achtzigstel oder wie man es wertet, ein Viertel des Lebens. Je nachdem verbringen wir ein Viertel des Lebens verbringen wir mit Warten parallel zu anderen Dingen. Also jede vierte Minute warten wir auf irgendwas Langfristiges. Aber ein Achtzigstel, ein Jahr des Lebens warten wir ganz konkret in einem Wartezimmer oder an der Bushaltestelle oder sonst wo. Dieses kurzfristige, dieses langfristige Warten. Wir möchten uns einen Text heute anschauen, da geht es ebenfalls darum, wo jemand sehr, sehr lange gewartet hat. Er hat sowohl kurzfristig gewartet, also dieses Viertel des Lebens, wo wir wirklich kurzfristig auf Sachen warten, aber gleichzeitig hat dieser Mann auch langfristig gewartet, dieses, was dieses eine Jahr Netto-Wartezeit im Leben betrifft. Ich möchte einen Text lesen aus 1. Samuel 24 unter dem Thema im Wartezimmer Gottes. Und wir möchten darin sehen, dass Warten zum Alltag dazugehört. Warten gehört zum Leben als Christ dazu. Ja, insgesamt warten wir nicht nur auf bestimmte Dinge. Insgesamt warten wir schlussendlich auf Gott und sein endliches Handeln. Und wir möchten hierzu den Text abschnittsweise lesen aus 1. Samuel 24. 1. Samuel 24 im Wartezimmer Gottes. Ich lese die ersten drei Verse. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfestungen von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, da berichtete man ihm und sprach, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer auf dem Steinbockfelsen zu suchen. Der erste Aspekt von den Vieren, die wir uns heute anschauen möchten, ist erstens, im Wartezimmer Gottes zu sitzen, ist normal. Das Erste, es ist normal, im Wartezimmer Gottes zu sitzen. Nun, König David oder David zu diesem damaligen Zeitpunkt, eine uns sehr bekannte Person, seit Gott David versprochen hat, David, du wirst König, wartete David auf diesen Zeitpunkt, dass dieses endlich passiert. Doch statt dass er König ist, sitzt er in einer Höhle aus Angst und auf der Flucht vor einem König. Sehr interessant, in 1. Samuel 16, wenn wir ein paar Blätter zurückblicken, da sehen wir 1. Samuel 16, Vers 13. Da heißt es, da nahm Samuel ein Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder und der Geist des Herrn geriet über David. Von diesem Tag an und weiterhin. Also in Vers 13 wird David zum König gesalbt und gerade mal 6 Verse später, in Vers 19, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der beim Kleinvieh ist. 6 Verse später, der gesalbte König sitzt bei den Schafen. Wieder Schafhirte, keine Amtshandlungen, kein Sitz im Palast. Er sitzt bei den Schafen, die wahrscheinlich unrühmlichste Tätigkeit überhaupt. Und wir sehen in Kapitel 17, wir kennen die Geschichte, David hat Goliath kurz danach frisch besiegt. Er hätte jetzt die Chance gehabt, endlich als Held gefeiert zu werden. Doch er muss fliehen aus Eifersucht vor dem König, der ihn töten will. Kapitel 18, Vers 8 spricht davon. David, er findet Unterschlupf bei den Priestern. Dieser König, der ihn jagt, dieser Saul, er geht über Leichen, er richtet alle hin, die ihm Unterschlupf gebieten und jagt ihm jetzt mit 3000 kriegsfähigen Soldaten nach. David sitzt im Wartezimmer Gottes. Und schauen wir mal, wie dieses Warten aussieht. Es ist kein ruhiges Warten, über das wir uns ja schon sehr häufig ärgern, über ein ruhiges Warten. Nein, schauen wir mal, wie David im Wartezimmer sitzt. In Kapitel 21 ist er bei den Philistern. Dort muss er weiter fliehen. In Kapitel 22 flieht in die Höhle Adulam. Von dort muss er weiter fliehen nach Moab in Jordanien. Von dort flieht er weiter nach Juda zurück auf Anraten eines Propheten. Kapitel 23 flieht David weiter nach Kehila. Saul bekommt das mit. David flieht weiter in die Wüste Sin, wird dort verraten. Dann flieht er in die Wüste Maron. Dann flieht er in die Wüste En-Gedi. Da, wo wir Urlaub machen, da flieht er hin und wartet weiter. 9-mal flieht David, hat Turbulenzen, keine Stabilität, keine Klarheit, Flucht um Kopf und Kragen. Und er fragt sich, Gott, was soll ich tun? Besonders in Kapitel 23 kommt dieses zum Tragen. Was hat David in dieser Zeit im Kopf? David fragt sich, ich sollte doch eigentlich König werden. Das Volk bräuchte mich jetzt. Ich warte schon lang genug darauf, ist mir schließlich versprochen worden. Der jetzige König, der ist grottenschlecht, ist komplett verkehrt. Gott, wann hat diese Wartezeit endlich ein Ende? Was habe ich falsch gemacht, möge man sich fragen. Warum fliehe ich ständig wie ein Hund? Diese Begrifflichkeit verwendet David immer wieder. Rastloses Warten ist der Hintergrund von diesem Kapitel, wo wir uns heute anschauen wollen. Rastloses Warten, rastloses Sitzen im Wartezimmer Gottes. Vielleicht stellst du dir ähnliche Fragen, der du als Gotteskind in seinem Wartezimmer sitzt, ähnliche Fragen wie David. Er fragte sich, ich hätte schon längst König sein können. Vielleicht fragst du dich, ich hätte schon längst verheiratet sein können. Ich habe das Potenzial zu einem guten Ehemann, zu einer guten Ehefrau, zu einer guten Mutter. zu einer lieben Ehefrau? Bin es immer noch nicht. Oder ich wäre so gerne ein gütiger, liebender, fleißiger Ehemann. Und ich irre immer noch als Single umher. Alle um mich herum sind verheiratet, die vielleicht noch viel unreifer sind. Du wartest. Oder ich bin in einer guten Gemeinde, die wächst, die baut an, hat Potenzial. Und ich könnte schon längst in dieser Gemeinde dienen. Aber der Pastor, die Ältesten, sie sehen mich einfach nicht. Ich würde und könnte so gut ein wirksames, funktionierendes Werkzeug dieser Gemeinde sein. Aber andere werden gesehen, ich werde übergangen. Oder ich würde und könnte so gut in diesem Job, in dieser Firma arbeiten. Und ich weiß wirklich, dass jemand bevorzugt wurde, der deutlich unfähiger ist. Hat sich einfach besser verkauft, aber ist eigentlich unfähiger. Und ist bevorzugt worden. Du wartest, dass deine Kinder, Enkelkinder endlich zum Glauben kommen. Du wartest und wartest. Und die Geschwister in der Gemeinde, die links und rechts von dir sitzen, die auch Kinder oder Enkelkinder haben, deren Kinder sind schon längst im Glauben, gehen mit dem Herrn. Aber deine noch nicht. Deine Enkel noch nicht. Deine Kinder noch nicht. Sie haben aber von klein auf dieselbe geistliche Muttermilch, dieselben Geschichten vom Sturm, wie wir es vorhin gehört haben, gehört. Wir glauben immer noch nicht. Du wartest und wartest. Oder meine Frau könnte schon längst gesund sein von ihrer Krankheit. Andere Frauen sind es ja auch geworden, oder Mann. Und sie sind es auch gesund geworden, aber bei mir tut sich noch nichts. Wir warten und sind gequält dadurch. Ähnlich wie ein David, rastloses Warten im Wartezimmer Gottes. Aber weißt du was? Es gibt eine Antwort darauf. Gott bekommt dein und mein Warten mit. Wir sind nicht allein mit unserem Warten. Es geht nicht spurlos an Gott vorbei, da du und ich in seinem Blick sind. Achten wir mal darauf, welche Hinweise Gott einem David in dieser Wartezeit gegeben hat. Wir können die jetzt nicht alle lesen, deswegen möchte ich sie nur ganz kurz anreißen und wir bekommen mit in diesem Wartezimmer Gottes, wo wir rastlos warten, dass David immer ganz kleine Lichtblicke, ganz kleine Fingerzeige Gottes bekommen hat, indem er gemerkt hat, Gott bekommt das Warten mit. Kapitel 22, Vers 2, da unterstützt Gott David und gibt ihm 400 treue Burschen an die Seite. 22, Vers 5, Gott schickt David den Propheten Gad. 22, 23, Gott antwortet David durch den Priester Abiatar und sagt ihm Gottes Segen zu. In Kapitel 23, die Verse 4 und 5, da wird David gebraucht, trotz des Wartens auf der Flucht, um die Stadt Kehila zu retten. In Vers 14, Kapitel 23, erlebt David in dieser Wartezeit Gottes Bewahrung in der Wüste Sif und gab ihn nicht in Sauls Hand. Kapitel 23, Vers 16, der Sohn des Erzfeindes, Jonathan, wird sein Freund, ermutigt ihn und schließt einen Bund mit David. Geschwister, es ist möglich, dass Gott dich und mich warten lässt auf all die Situationen, die wir vorhin beispielsweise angerissen haben. Der Text zeigt uns, es ist normal, dass wir warten. Es ist nicht eine Konsequenz für Ungeistlichkeit. Nein, Geschwister, es ist normal, in Gottes Wartezimmer zu sitzen. Es ist nicht automatisch so, dass irgendwas falsch gemacht wurde in unserem Leben, dass automatisch es eine Konsequenz von Sünde oder Fehltritten ist. Nein, warten ist normal. Das ist eine Sache, die wir erstmal zu akzeptieren und zu lernen haben, wie es David zu lernen hatte. Wir sehen hier, dass Gott seinem Wort treu bleibt und er verfolgt Ziele, die David zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Jenseits von dem, was du und ich gerade vor Augen haben, wissen wir, dass wir im Wartezimmer Gottes gemäß seiner Weisheit und seines Planes sitzen. Und deswegen die Herausforderung zu diesem ersten Gedanken, dass es normal ist zu warten, suche mal und achte mal auf die Fingerzeige Gottes und die Hinweise in deinem Leben, wo dieses Warten zwar schmerzhaft war, langwierig war, aber Gott immer wieder durch kleine Fingerzeige wie bei David dir gezeigt hat, dass er dich und mich in der Wartezeit seiner Gegenwart umgibt. Wenn Gott dich warten lässt, ist es nicht unbedingt Sünde, es gehört zum Christsein dazu. Und eines zum Abschluss dieses ersten Gedanken. Wenn schon König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, warten musste, warum nicht auch du und ich? Kommen wir zum zweiten Gedanken. Warten oder im Wartezimmer Gottes zu sitzen ist nicht nur normal. Zweitens, nein, es ist auch herausfordernd. Zweitens, es ist herausfordernd, im Wartezimmer Gottes zu sitzen. Lesen wir die Verse 4 bis 6 dazu aus Kapitel 24. Und er kam zu den Kleinviehhürden an dem Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen am hinteren Ende der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben und tue ihm, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab. Aber es geschah danach, da schlug David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Der Herr lasse es fern von mir sein, so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, zu tun. Meine Hand gegen ihn auszustrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Verse 4 bis 7. Nun, David sitzt nun nicht nur im Wartezimmer Gottes, er sitzt buchstäblich in einer Höhle mit 400 Männern. Und genau jetzt passiert es. In Engedi gibt es circa 100 Höhlen, wer schon mal am Toten Meer war. Engedi, wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist direkt am Toten Meer liegend. Genau jetzt passiert es. Saul kommt ausgerechnet von 100 Höhlen genau in diese eine Höhle hinein, um auf Toilette zu gehen, um aufs Klo zu gehen. In Vers 4 heißt es, um seine Füße zu bedecken. Das ist nichts anderes als eine schöne Umschreibung des großen Geschäfts, des Stuhlgangs zu praktizieren. Dass auch der König muss. Und nun geschah genau das Gleiche wie bei uns sehr häufig. Es scheint 1 + 1 zusammenzupassen in unserer Wartezeit. Nun kommen die Ratschläge der Freunde Davids. Das zeigt uns, wie herausfordernd es ist zu warten. David, das kann doch kein Zufall sein, dass König Saul genau in die Höhle kommt, wo du jetzt bist. Ja, die haben recht, es kann kein Zufall sein. David, zähle doch mal 1 + 1 zusammen. Was hindert dich jetzt noch König zu werden? Du wartest doch schon so ewig lang. Wer sitzt denn hier ausgeliefert, unbewacht, buchstäblich mit heruntergelassenen Hosen vor dir? Das ist Gottes Führung, David. Das ist Gottes Führung. Er sitzt vor dir ausgeliefert, das ist deine Chance. David, du kannst jetzt König werden. Auf, pack ihn dir. Saul legt den Mantel ab und jetzt liegt er klar erkenntlich vor ihm. Die Frage an dich und mich, ist das nicht herausfordernd? Ist es nicht herausfordernd, im Wartezimmer Gottes zu sitzen? Das Warten kann jetzt abgekürzt werden. Ja, es kann sogar beendet werden. 400 Männer, die ihr Leben, ihren Kragen für David riskieren, die wirklich loyal zu ihm standen. 400 Zungen reden auf einen ein und ermutigen einen dazu: David, auf, jetzt! Wir haben unsere Familien für dich liegen lassen. Für dich sind wir geflohen. Für dich sind wir ebenfalls Vogelfreie. Für dich, David. Höre auf uns. Du kannst es beenden. 400 Männer raten ihm dazu. Was sagt David? Das sei ferne. Im Hebräischen als auch im Griechischen, die höchste Form der Ablehnung, die höchste Form der Verneinung, das sei ferne. David stimmt seinen Männern zu und er widerspricht ihnen auch zugleich. Ja, es ist kein Zufall, dass Saul in der Höhle ist. Ja, es ist Gottes Führung, dass er hier ist. Aber nein, es ist nicht Gottes Weg, dass ich ihn töte, um meine Wartezeit zu verkürzen. Ja, die Situation ist Gott gegeben, absolut. Aber nein, ich soll sie nicht nutzen, um das Warten zu beenden. Gottes Uhren laufen anders als meine und deine. Gottes Uhren ticken anders als deine und meine. Schwester, es kann sehr leicht passieren in unserem Leben, dass unsere Wünsche und unsere Umstände im Leben, dass wir diese mit Gottes Führung verwechseln oder vermischen. Woher weißt du nämlich, ob das, was gerade in deinem Leben passiert, ob das Gottes Führung oder sogar Verführung ist? Es kann sehr schnell vorkommen. Schauen wir mal in Kapitel 23, Vers 7. Da hat auch jemand gedacht, es wäre Gottes Führung, dabei war es nichts anderes als Verführung. Kapitel 23, Vers 7. Saul dachte, dass David vom Herrn verworfen wurde. Schaut mal, 1. Samuel 23, 7. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Kehila gekommen wäre. Da sprach Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Saul selbst war überzeugt davon, dass es Gottes Führung ist, dass David in dieser Stadt Kehila gefangen ist. Und er zählte auch 1 plus 1 zusammen, aber das Ergebnis war ein ganz falsches. Für Saul sah es so aus, als ob Gott alle Umstände dazu nutzte, wo Saul für seine eigenen Ziele gedacht und geplant hätte. Die Umstände, sie passten exakt in Sauls Wünsche, in Sauls Gedanken. Aber es war nicht Gottes Wille und nicht seine Vorsehung, dass Saul David ergreift. Der Beweis ist in Vers 14, da heißt es, Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und die Umstände passten wunderbar zusammen. Es ist gut, Geschwister, in einer gewissen Weise vorsichtig zu sein, betreffs dessen, was wir schon immer wollten, was auch gut und berechtigt sein mag und was auf einmal möglich ist, sich zu gönnen, zu erreichen. Aber das, was möglich ist und auch das, was man sich vielleicht jetzt leisten und erlauben kann, diese Möglichkeit, diese Chancen sind nicht die wichtigsten Faktoren für Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Über all dem steht die Frage, welche offenbarten Prinzipien Gottes stehen über meinen Wünschen, über meinen Möglichkeiten, die tatsächlich ja umzusetzen sind. Welche Prinzipien Gottes stehen meinen Wünschen und Möglichkeiten übergeordnet? Für David war ganz klar, den Gesalbten Gottes fasse ich nicht an. 5. Mose 29, Vers 28 finden wir einen sehr interessanten Vers, den Gott seinem Volk mitgibt. 5. Mose 29, 28. Das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes. Aber das Offenbarte ist unser und unser Kinder in Ewigkeit, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Es gibt Dinge, die sind offenbart im Wort Gottes. Auch wenn wir nicht die Zukunft kennen und auch nicht das weitere Vorgehen im Leben kennen, aber das, was offenbart ist, das, was klar ist, auch wenn die Wünsche und Ideen passen, das, was offenbar und klar ist, haben wir zu tun und zu beherzigen. Und das war für David klar. Er wusste nicht, wie er König wird, aber dieser Weg, der ist nicht richtig. Das war verborgen, aber offenbar war ihm, 5. Mose 28, offenbar war ihm, dass Gott, welche Art auch immer, ihm zu seinem Königtum verhilft. Und es gibt Wege Gottes, die wir nicht wissen und nicht kennen, aber das, was offenbart ist, das sei zu beherzigen. Und die Frage lautet, wie so oft an den Entscheidungspunkt in deinem und meinem Leben, ist das jetzt eine Gelegenheit, mein Warten zu beenden? Oder entspricht es dem Worte Gottes, mein Warten zu verlängern oder auszusetzen? Ich habe von einem Pastor gehört aus München, dass er von einem Bruder aus der Gemeinde berichtet hat. Sie wohnten in München in Miete und sie hatten eine Familie gehabt, die wurde immer größer und es gab endlich die Möglichkeit für diesen Bruder aus der Gemeinde in München, sich ein Haus zu kaufen. Endlich war die Möglichkeit da, sich ein Haus zu leisten. Wer München kennt, weiß, wie teuer es ist, in München zu wohnen, zu kaufen, zu mieten. Und deswegen hat er ein Haus weit außerhalb Münchens gefunden. Und es war für ihn alles passend. Gottes Wege, endlich hat es gepasst, endlich ein Haus gefunden. Die anderen haben es nicht mitbekommen. Durch schöne Wendungen und Wege habe ich endlich ein Haus bekommen, kann es mir leisten. Er hat mit seinen Ältesten darüber gesprochen, war sehr froh, war ja auch befreundet mit dem Pastor und den Ältesten. Aber sie haben ihn gewarnt und haben gesagt, pass auf, deine Familie wächst, du hast mehrere Kinder. Dort, wo du hingehst, gibt es weit und breit keine Gemeinde, keinen geistlichen Anschluss. Auch wenn es wunderbar aussieht, du kannst dir das Haus leisten und du kannst dir endlich deinen Traum erfüllen, aber es gibt dort keine Gemeinde. Und er hat gesagt zu diesem Pastor, dieser Bruder, ist kein Problem, wir fahren regelmäßig mit der Bahn rein oder mit dem Auto und auch wenn es weiter weg ist, entweder finden wir dort eine Gemeinde oder so lange bis dahin, bis wir eine finden, kommen wir regelmäßig, ganz normal, wie jeden Gottesdienst. Beides passierte nicht. Weder wurde eine Gemeinde gefunden, noch hat sich der Besuch als so rausgestellt. Man kam dann nur noch jeden zweiten Sonntag, man kam nur noch einmal die Woche, man kam einmal im Monat, in die Bibelstunde kam man gar nicht mehr. Und das geistliche Leben der Kinder fand ein Ende, bevor es begonnen hat. Auch wenn alles wunderbar aussah mit der Immobilie, es ist nicht zwangsläufig so, wenn es sich plötzlich ergibt, dass es Gottes Führung ist. Auch wenn es so buchstäblich vor Augen ist, wie bei David. Oder wir treffen eine Person in unserem Leben, endlich verstehen wir uns als Single mit ihr, sind mit ihr sehr gut befreundet, kommen mit ihr wunderbar klar. Wir sind überzeugt davon, dass wir heiraten wollen. Schließlich sind alle aus meinem Freundeskreis drumherum auch verlobt, verheiratet, wie auch immer. Und wir passen sehr gut zusammen. Die Hobbys, die Interessen, die politische Meinung oder was auch immer deckt sich. Aber ein Haken hat das Ganze. Die Person ist halt nicht wiedergeboren, aber das kann ja noch werden. Geschwister, es gibt diese Option nicht in Gottes Wort, auch wenn es vielleicht alles andere zusammenpasst. Oder man kann sich endlich etwas leisten, weil man mehr verdient. Endlich kann ich mir meinen Wunsch erfüllen, endlich kann ich es mir leisten, aber es ist nicht unbedingt Gottes Weg, weil dadurch geistliche Prinzipien außer Acht gelassen werden. Ob diese Dinge vielleicht nützlich sind, die ich mir endlich leisten kann, dieses den Oldtimer oder, keine Ahnung, ein Boot oder ein anderes Ferienhaus oder was es eben so gibt. Wenn man sich's leisten kann, endlich leisten kann, ich den Wunsch schon immer hatte, ist das noch kein Indikator, dass es richtig ist. Es kann das Herz fesseln, es kann von Diensten einen fernhalten und es kann das Familienleben stark beeinträchtigen. Die Umstände sind sehr oft gegeben, das Warten zu beenden. Endlich ist der Job oder das Haus da. Aber wir müssen sehr häufig Abstriche machen, was vielleicht den Dienst in der Gemeinde betrifft. Prinzipien über Bord werfen. Auch wenn der Job sehr gut ist und ich mir endlich mehr leisten kann, kann es sein, dass ich vielleicht gar nicht mehr so oft daheim bin. Die Kinder vegetieren vor sich hin und die Frau entfremdet sich langsam. Und wir blicken zurück und stellen fest, die Möglichkeit, den neuen entfernten Job anzugehen, war eher ein frommer Wunsch oder das Vermischen mit Gottes Führung und eigentlich ganz stark eigenen Herzenswünschen. Jetzt ist die Gelegenheit da, dass David sich Luft verschafft. Und Davids Frage an sich und an uns lautet, ist es Gottes Weg, das lange Warten so zu beenden, weil es uns logisch erscheint? Die Antwort muss diejenige sein, dass unsere Wünsche mit Gottes Wegen, mit Gottes Prinzipien, dass sowohl der Dienst, die Gemeinde, das Familienleben, das Freundesleben weiterhin brauchbar und zielführend ist. Geschwister, alleine sind Wünsche für sich kein guter Leitfaden, Wartezeiten zu beenden. Sie müssen in Übereinstimmung mit Gottes Prinzipien sein. Und wisst ihr was? Jesus Christus selbst kennt diese Situation des bangen Wartens. Er selbst, dieser Sohn Davids, hat das auch erlebt. Im Psalm 2, Vers 8, da wird ihm gesagt, dass er die Nationen zum Besitz haben wird, dass er von einem Ende der Erde bis zum anderen herrschen wird, dass die Welt der Schemel seiner Füße sein wird. Und was passiert? Jesus selbst, der ein Verständnis für dein und mein Warten hat, er kommt auf die Erde und lebt erst mal 30 Jahre als unbedeutender Junge bei unbedeutenden jüdischen Eltern in einem unbedeutenden Fleckchen Erde vor sich hin. Nach 30 Jahren, da kommt Satan auf den Plan. Er zeigt ihm alle Reiche der Erde und sagt Jesus, hier ist die Chance, dein Warten zu beenden. Und Jesus zeigt dem Satan auf, Gottes Wille muss auf Gottes Wegen eintreffen. Gottes Wille muss auf Gottes Wegen eintreffen. Und wir sehen, Geschwister, Jesus selbst weiß, was es heißt, lange zu warten. Es ist hart, besonders dann, wenn die Gelegenheit sich bietet, endlich die Macht über die Welt zu haben, endlich eine Abkürzung zu nehmen. David, er musste sich regelrecht wehren gegenüber seinen Freunden, gegenüber diesen 400 Stimmen der Verlockung, die süß und sogar gut gemeint waren. Diese Männer standen zu ihm, treu und loyal, und er musste trotzdem ihren Rat verwerfen, weil Gottes Uhr anders tickt. Geschwister, Gott kennt dein Warten. Jesus selbst versteht, was es bedeutet, wenn du im Warten ringst. Er selbst versteht dich. In Hebräer 4, Vers 15, da heißt es, dass er in allen Punkten so versucht wurde, so wie du und wie ich, nur ohne Sünde. So ist er auch in der Versuchung der Abkürzung in der Wartezeit, diese zu nehmen, diese ist er nicht erlegen. Deswegen der zweite Gedanke, warten im Wartezimmer Gottes zu sitzen, ist nicht nur normal, nein, es ist auch herausfordernd. Jesus Christus selbst weiß, wie es dich und mich herausfordert zu warten. Ist das nicht ein Trost? Ist das nicht eine Zuversicht? Ist das nicht mutmachend, dass Jesus selbst weiß, was es heißt zu warten? Kommen wir zum dritten Gedanken. Es ist nicht nur normal, im Wartezimmer Gottes zu sitzen, es ist nicht nur herausfordernd, es ist auch drittens ehrend, im Wartezimmer Gottes zu sitzen, ehrt Gott. Lesen wir dazu die Verse 8 bis 16. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Und Saul stand auf aus der Höhle und zog seines Weges. Und danach machte David sich auf und er ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her und sprach, mein Herr König. Und Saul blickte hinter sich und David neigte sein Gesicht zur Erde und beugte sich nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, siehe, David sucht ein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten. Aber mein Auge verschonte dich und ich sprach, ich will meine Hand nicht gegen meinen Herrn ausstrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und siehe, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleids abgeschnitten und dich nicht getötet habe, daran erkenne und siehe, dass nichts Böses in meiner Hand ist, noch ein Vergehen und dass ich nicht an dir gesündigt habe. Du aber stellst meinem Leben nach, um es zu nehmen. Der Herr richte zwischen mir und dir und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie der Spruch der Vorväter sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem ziehst du her, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir und er besehe es und führe meine Rechtssache und schaffe mir Recht aus deiner Hand. Bis hierher. Im Wartezimmer Gottes zu sein, ehrt Gott. Auf Gott und sein Eingreifen zu warten, das gibt Gott Raum zur Ehre. Und das ist vielleicht so die Hauptaussage dieses Textes. Du fragst dich, worin wird denn Gott hier drin geehrt? Wo wird denn Gott hier geehrt in dieser Aussage? Nun, in Vers 7 sehen wir bereits, dass David Saul als Herrn ansieht, als seinen Herr. Sogar noch viel mehr, in Vers 7 und in Vers 11 bezeichnet und betrachtet David den Saul zweimal als Gesalbten des Herrn, als den Ausgesandten Gottes und er bezeugt dadurch, dich anzutasten, ist es so, wie wenn ich Gott selbst antaste. Ja, Saul ist ein Versager. Ja, er ist ungerecht und ja, es ist hart, ständig auf der Flucht zu sein. Ja, es ist hart, so hinzunehmen, dass so ein schlechter König regiert. Aber Gott hat sich irgendwas dabei gedacht, als er damals zu Samuel sprach, geh hin und salbe ihn zum König. Saul ist von Gott gegeben. Er ist des Herrn. Er ist das Werkzeug Gottes. Und Gott ist souverän in seinen Plänen, auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn ich als David darunter leide, aber ich akzeptiere es. David, er lässt sich zwar ein wenig auf die Männer ein, schneidet am Zipfel, aber das Gewissen schlägt ihm bis zum Hals hoch. David, er ehrt Gott in diesem Wartezimmer, indem er immer wieder auf den Herrn verweist. In Vers 13, trotz der bangen Wartezeit, sagt er, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und David ehrt Gott weiter, er verweist wieder auf ihn in Vers 16, der Herr verschaffe mir Recht und rette mich. Nicht ich, sondern Gott ist es, der Recht schaffen soll. Und David ehrt Gott, indem er sein Schicksal und seine Zukunft in die Hand Gottes legt und sagt, ich ehre ihn damit und ich weiß, er bringt es zu Ende. Der Psalm 57 ist so ein Psalm, den David auf der Flucht vor Saul geschrieben hat. Im Psalm 57, da finden wir zweimal in Vers 6 und in Vers 12, Herr, ich preise deine Gerechtigkeit. Und in Vers 12 noch einmal, ich preise die Gerechtigkeit Gottes. Das kann jemand tun, der sich voll und ganz auf Gott einlässt und ihn darin ehrt. Saul, er ist ein Testfall Gottes für David. Und David, er erkennt in diesem Testfall, dass Gott hinter diesen Umständen steckt und bekennt diese und ehrt Gott darin. In Vers 3 heißt es in Psalm 57, den David auf der Flucht geschrieben hat, Gott ist es, der es für mich zu Ende bringt. David weiß und vertraut darauf, dass es ein Schleifstein ist, den Gott ihm ins Leben gegeben hat, dem man nun zu begegnen hat. Es sind bei dir nicht die Verfolger auf Leben und Tod, nein, es sind vielleicht andere Schleifsteine. Es kann der Arbeitgeber sein, der Chef, den Gott einem vor die Nase gesetzt hat. Es können die Kinder sein, die du und ich bekommen haben, der Ehepartner. Und wir haben zu sagen, Herr, du hast sie mir gegeben. Ja, ich habe mich für die Frau selbst entschieden. Ja, ich habe mich selbst für diesen Mann entschieden. Aber am Ende, Herr, hast du ihn, sie mir gegeben. Und es sind Schleifsteine im Leben, die mich vielleicht zur Verzweiflung bringen. Aber Herr, ich ehre dich darin und bekenne, es ist von dir. Die Kinder, die ich lange erbeten habe, für die ich lange, lange gebetet habe und es hat nicht funktioniert. Endlich sind sie da, aber sie sind vielleicht nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber Herr, sie sind von dir. In diesen Wartezeiten lernt David von Gott anzunehmen und ihn zu ehren und ihn dahinter zu sehen. Das finden wir quer durch Gottes Wort. In Epheser 3, Vers 1, da sitzt Paulus während des Schreibens des Briefes im Gefängnis. Epheser 3, Vers 1, da sagt er, weshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen der Verwaltung der Gnadengabe Gottes, die mir Bezug auf euch gegeben worden ist. David, aber nicht nur er, auch Paulus selbst sehen sich von Gott dorthin gebracht. Paulus im Gefängnis sitzend, er sagt nicht, nein, ich bin ein Gefangener der Wärter, nein. Ich bin auch nicht ein Gefangener der Juden, nein, ich bin kein Gefangener der Justiz, nein, ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Er sieht ihn hinter den Umständen. 1. Mose 45, ganz am Anfang der Bibel, ein junger Josef, der nach Ägypten verkauft worden ist, offenbart sich seinen Brüdern im Vers 5 und in Vers 8. Und er sagt, nicht ihr habt mich hergebracht, nein, zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und Josef ehrt Gott in dieser Wartezeit, aus dem Gefängnis zu kommen, zu etwas voranzukommen, ehrt er Gott. In Vers 8 tut er es noch einmal, nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott hat mich zum Vater des Pharaos gemacht. Sehen wir, Geschwister, in der bangen Zeit des Wartens, auf die Befreiung aus dem Gefängnis wie bei Paulus, aus der Befreiung aus dem Gefängnis wie bei Josef, sehen sie nicht denjenigen, der unmittelbar mit der Peitsche vor ihm steht. Nein, in der Wartezeit wird Gott geehrt. Und hier bei David sehen wir diesen geduldig wartenden David, der Gott die Ehre gibt. Der Sohn Davids, Jesus Christus selbst, hat selbst seine lange, bange Wartezeit in die Hand seines Vaters gelegt. Im Garten Gethsemane, als er sagte, dein Wille geschehe, ehrte Christus seinen Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Auch Christus sah die Situation von seinem Vater im Himmel gegeben. Auch als er am Kreuz hing und die Leute spotteten, steig doch herab, komm doch runter. Wie sehr hätte er es gekonnt? Wie sehr hätte er das beenden können? Viel einfacher hätte er es als David beenden können. Er hätte es viel einfacher als Paulus im Gefängnis beenden können. Christus hätte es viel einfacher als Josef beenden können und so weiter. Aber nein, Christus ehrt im Zeitpunkt der Kreuzigung, dieser bangen Zeit des Leidens und des Wartens, seinen Vater und sieht ihn hinter dieser Tat, dieser Unrechtstat auf Golgatha. Jeden Moment hätte er mit seiner göttlichen Stimme rufen können, es reicht genug aus, Legionen von Engeln, kommt, holt mich runter. Aber hat es nicht getan und gab sich hin und hat sich ungerechterweise richten lassen, damit du und ich in seiner Gerechtigkeit gerichtet werden können. Wozu wartete Jesus Christus 30 Jahre lang auf der Erde? Damit sein Vater geehrt wird und du und ich nicht gerichtet werden. Die wir unser Leben so häufig selbst gerne in die eigene Hand nehmen, statt auf Gott zu warten und selbst so oft und häufig im Leben unsere Abkürzungen suchen. Der dritte Gedanke dieses Textes. Auf Gott zu warten, in seinem Wartezimmer zu sitzen, gibt uns Gelegenheit, ihm die Ehre zu geben. Wenn wir gefragt werden, warum bist du immer noch arbeitslos? Wo ist dein Gott? Soll dir Arbeit geben? Warum bist du immer noch Single? Warum wartest du auf Kinder? Du bist doch ein Kind Gottes, müsste doch viel schneller gehen bei euch Gläubigen. Wir haben die Chance in dieser schmerzhaften Zeit, Gott die Ehre zu geben und ihn hinter diesen Umständen zu bezeugen. Herr, du weißt warum. Vor unseren Menschen zu bezeugen, die vielleicht spotten, die vielleicht sagen, du hast es doch gar nicht so toll als Gläubiger. Ihn hinter den Umständen zu sehen und zu bekennen. Diese Gelegenheit gibt Gott dir und mir in der Wartezeit. Kommen wir zum letzten Gedanken aus unserem Kapitel 24. Im Wartezimmer Gottes zu sitzen, lohnt sich schlussendlich, weil wir verändert werden. Im Wartezimmer Gottes zu sitzen, lohnt sich, weil wir verändert werden. Lasst uns dazu die letzten Verse 17 bis 23 lesen. Und es geschah, als David diese Worte zu Saul geredet hatte, da sprach Saul, ist das deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und er sprach zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, da der Herr mich in deine Hand geliefert und du mich nicht getötet hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, wird er ihn auf gutem Weg ziehen lassen. So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du an diesem Tage an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen willst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor Saul. Und Saul ging in sein Haus, David und seine Männer aber stiegen auf die Bergfestung. Das lange Warten lohnt sich schlussendlich zur Veränderung Davids. Saul realisiert, dass David ihn verschont hat. Er bekennt vor 3400 Männern, dass er zu Unrecht den David gejagt hat. In Vers 18 gibt er das Zeugnis ab, du bist gerechter als ich, David. In Vers 21, da bekennt er, du wirst gerechterweise König werden. Er bekennt, dein Königtum wird Bestand haben. David, er bekommt diesen Lohn, er bekommt die Bestätigung aus dem Mund seiner Feinde. Gottes Plan bleibt bestehen und Saul sieht ein, dass David recht hatte. Davids Warten hatte einen Zweck. Davids Wartezeit wird belohnt. Das Warten bei der Bei den Schafen war eine langwierige, eine harte Schule für diesen jungen David damals. Im Psalm 78, da hat Gott ihm die Gelegenheit gegeben, diesen Psalm zu schreiben. Und was schreibt David in Psalm 78? Wenn wir uns den Vers 70 hierbei anschauen, da heißt es: Und er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Schafhürden. Hinter den Säugenden weg nahm er ihn. Er ließ ihn kommen, um Jakob sein Volk zu weiden und Israel sein Erbteil. Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens. Und mit der Geschicklichkeit der Hände leitete er sie. Hier im Psalm 78, hier bekennt Asaf über David, dass sich das Warten bei den Schafen gelohnt hat, um da geformt zu werden, um später ein guter, vernünftiger König zu werden. Die Schafwartezeit war ein Übungsfeld, um ein weiser und guter Leiter der Schafe Israels zu werden. Gott nutzte diese Wartezeit zur Veränderung Davids. Er nutzte diese Wartezeit, dass David Psalme schreiben konnte, von denen wir heute noch profitieren. David nutzte diese Wartezeit, um Gott anzubeten. Ist David geeignet, um als Hirte Israels zu fungieren? Wird das, was von ihm erwartet wird, wird er dieses umsetzen? David ist erzogen und geprägt worden in dieser bangen, langen Wartezeit. Und er bekennt das immer wieder in seinen Psalmen, auch wenn es ihm wirklich schlecht ging. Und er bezeugt, dass das Warten gut für ihn war. Es hat sich schlussendlich ausgezahlt. Im Psalm 119, im längsten der Psalme, da sagt er in Vers 67, bevor ich gedemütigt wurde, da irrte ich, aber jetzt halte ich dein Wort. In Vers 71, die Demütigung ist gut für mich, jetzt halte ich deine Satzungen. In Vers 75, deine Gerichte sind Gerechtigkeit und in Treue wurde ich gedemütigt. Auch diese demütigenden Wartezeiten und fliehen wie ein Hund von Wüste zu Wüste. Geschwister, so schreibt nur jemand, der den Nutzen des Wartens verstanden und begriffen hat. Der auf Gottes Eingreifen wartete und dieses zu seinem Teil des Lebens machte. Gott gebraucht diese Wartezeit in deinem Leben und in meinem. Wozu? Nicht um uns konkrete Versprechungen zu machen, wo wir beruflich landen werden oder wo wir gesundheitlich enden werden oder welche Familie wir haben wird. Solche Versprechungen gibt uns Gott trotz der Wartezeit nicht. Aber was wissen wir? Wir wissen nicht, wie die Ehe verläuft, wir wissen nicht, wie die Arbeit verläuft, wir wissen nicht, wie die Enkel und Kinder gelingen. Diese Dinge wissen wir alle nicht, trotz des bangen Wartens. Aber eines wissen wir, Geschwister, eines wissen wir, dass auch diese Wartezeit zu deinem und meinem Besten dienen wird. Ja, dienen muss. Warum? Weil es Gott verheißen hat. In Römer 8, Vers 29, da zeigt uns der Apostel Paulus auf, was dieses Warten, was diese Umstände mit uns machen. Römer 8, Vers 29, da heißt es: Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Warten hat den Vorteil, dass wir geformt werden, so wie sein Sohn Christus selbst war. Das Gute und das Beste, was Gott in deinem und meinem Leben bewirken will, ist, so zu werden wie Jesus selbst, der selbst gewartet hat. Jetzt fragst du dich, ja, was ist dieses, seinem Sohn gleichförmig zu sein? Dann schau mal, wie Jesus selbst war. Er war geduldig, war barmherzig, er war milde zu anderen, er war liebevoll, er war Gott hingegeben, hat seinen Vater geehrt, er hat seinem Vater vertraut. So zu werden wie Jesus, dazu dient auch das Warten. Und deswegen gebraucht Gott unzählige Gelegenheiten in deinem und meinem Leben dazu, um so zu werden, ähnlich zu werden, zu gelingen, geformt zu werden, geprägt zu werden und vorbereitet zu werden. Und die großen Fragen des Lebens, die wirklich groß und bedeutend sind, Gesundheit und Arbeit, Studium, Rente oder die Höhe des Lebensalters, aber auch die alltäglichen Sachen, die wir uns immer wieder fragen: Wann habe ich als Mutter mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen oder Zeit für mich zu haben? Wann kann ich mich nach der Arbeit mal erholen? Wann bekomme ich endlich Nachwuchs und so weiter und so fort? Diese Dinge, wo wir warten, diese vielen einzelnen Situationen, diese nutzt Gott, damit damit du und ich Christusähnlicher geprägt werden. Und auch David nutzte diese Zeit. Schlussendlich lohnte es sich zu warten, wurde geprägt und David wurde erhöht, so wie sein Sohn Jesus 1000 Jahre später erhöht wurde, damit du und ich eines Tages ebenfalls erhöht werden, in Ewigkeit bei ihm, ohne jemals warten zu müssen. Und deswegen der vierte Gedanke, auf Gott zu warten, ist ein lohnendes Instrument, dass du und ich verändert werden. Ich komme zum Schluss und möchte mit einer Geschichte enden, von einer Frau, die auch lange gewartet hat. Und damit möchte ich einfach zeigen, dass diese Geschichten des Wartens bei Josef, bei David, bei Jesus, bei Paulus, dass diese nicht tausende Jahre zurückliegen. Nein, auch heute noch wirkt Gott durch elendig quälende Wartezeiten. Hedwig von Redern hatte ein sehr bewegtes Leben. Hedwigs Vater starb, als sie noch sehr jung war. Ihre Mutter musste die Familie durchbringen, doch eines Tages ist auf ihrem Hof ein Feuer ausgebrochen und die wirtschaftliche Existenz, die war am Boden zerstört. Die Zukunft von Hedwig von Redern war völlig ungewiss. Sie hatte materielle Not, aus der hat sie sich ein Leben lang auch nie erholt. Sie hatte keinen Mann, den hat sie auch ein Leben lang nicht bekommen, der sie versorgen hätte können. Sie hat lange warten müssen, bis Gott in ihrem Leben endlich eingreift, bis Gott vielleicht einen Mann schickt. Sie hat umsonst gewartet, möchte man sagen.